Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Schön, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben, hier zuzuhören und teilzuhaben bei Plus Eins, wenn wir mal wieder so ein bisschen durchs Schlüsselloch in andere Leben reingucken. Weil wir Menschen sind ja, wir sind soziale Wesen, ja, also wir brauchen Familie, Freunde und Lieblingsmenschen und deswegen ist unser Thema immer wieder das Zwischenmenschliche. Aber darüber hinaus braucht so ein Leben ja oft auch, naja, ein Ziel, einen Sinn oder zumindest einen Traum.
Ich träumte, dass ich an Bord eines Schiffes war, das sich über dem Meer befand, über einer Eismasse darüber hinwegflog und sich dann der Eismasse mit größerer Geschwindigkeit näherte. Auf dem Schiff hörte ich dann aufgeregte Stimmen. Leute riefen Sachen, die ich nicht alle unbedingt verstand, aber es war eine ziemlich aufgeregte Situation und ich habe dann wahrgenommen, gewisse Zahlen, die sich mir ins Bewusstsein brannten. Und als ich dann aus dieser Vision oder aus diesem Traum aufwachte, schrieb ich mir das, an was ich mich erinnerte, auf. Und das waren eben Koordinaten.
Und wo diese Koordinaten hinführen und warum die so wichtig sind im Leben dieses Menschen, darum geht es heute unter anderem in der langen Geschichte, die uns mein Kollege Marc Bedorf später noch erzählen wird. Und ich habe natürlich wieder ein Plus Eins mitgebracht, deswegen heißt die Sendung ja auch Plus Eins. Mein Gast heute kenne ich noch nicht besonders gut. Er ist ein Freund von einem Freund und wir haben uns erst zweimal getroffen. Aber ich muss sagen, er hat mich gleich fasziniert. Und zwar, ich glaube, von ihm können wir lernen, ja, wie man so ein bisschen Sinn im Leben findet. Hallo Florian Schulze.
Hallo Sonja.
Findest du, ich habe zu viel schon vorausgesetzt, dass du uns bei der Sinnsuche helfen kannst?
Naja, ich denke, dass die Sinnsuche eben sehr individuell ist. Es gibt für jeden gibt es vielleicht irgendeine eine Aufgabe, die er sich annehmen könnte, die ihn erfüllen könnte. Aber wie man nun darauf stoßt und wie sehr man auch sich dafür einsetzt, genau diese Aufgabe zu finden.
Aber ich glaube, dass du ja deine Aufgabe, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber dass du die schon gefunden hast. Und zwar ist es der Kampf gegen Amalgam, also dieses Material, das viele noch so in Zahnfüllung, in Zähnen haben als Füllung. Wieso, weshalb, warum du das machst, das sprechen wir nachher noch. Aber bis dahin, also bis du diese Aufgabe für dich gefunden hast, war es ja ein ziemlich langer Weg Lebensarbeit. Und du hast mir mal gesagt, eigentlich fing es schon so mit 14 an, als du so deine erste Lebenskrise hattest.
Ja, richtig. Was
war da los?
Nee, ich hatte im Alter von 14 so eine Art Sinnkrise, dass ich mir überlegt habe, wo was kann tatsächlich meine Aufgabe sein, was kann ich machen, was ist etwas, was womit ich einen Beitrag leisten kann. Also ich hatte mich so vielleicht leer gefühlt. Das ist vielleicht auch gar nicht so selten. Ich denke, dass viele das auch gerade in diesem Alter haben.
Mit 14 schon? Also ich hatte das erst später, aber mit 14 war es so Pferde und Jungs.
Ach so. Naja, nee, da war es da. Ja, bei mir schon doch schon irgendwo ein Moment, wo man sich überlegt hat, was kann einen eben ausfüllen, was kann einen eben glücklich machen. Und vielleicht ist es auch so abhängig davon, was einem vorgelebt wird. Also in welchem Umfeld man aufwächst, was so, sagen wir mal, die Ziele sind, die einem gezeigt werden, was man beruflich machen kann.
Na gut, deine Eltern waren Mediziner und du wolltest eigentlich auch erst Medizin studieren.
Ja, richtig.
Warum hast du das nicht gemacht?
Das war dann ein bisschen später, dass ich mich entscheiden musste, was ich dann tatsächlich auch noch im Zivildienst machen möchte, ob ich dann studieren möchte. Und bis dahin hatte ich mich aber schon sehr viel damit auseinandergesetzt, mit Philosophie auseinandergesetzt, auch mit Psychologie und mir eben überlegt, ob ich so einen vorgegebenen Weg gehen möchte, ob mich das reizen würde oder ausfüllen kann. Und für mich war es eben, gerade in Deutschland irgendwie hatte ich den Eindruck bekommen, wenn man wenn ich auch gerade meine Erfahrungen, die ich im Krankenhaus gesammelt habe während meines Zivildienstes, hatte ich den Eindruck bekommen, dass das viel so einfach auf den Beruf zugeschnitten ist, dass man vielleicht, ja, weiß nicht, sehr natürlich sein Geld verdienen muss, aber dann auch sich sehr identifiziert mit diesem Status, den man hat. Und ich hatte eben Erfahrungen gemacht mit, für meinen Begriff, mit schwierigen Arbeitssituationen, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig bekämpft haben, wo es keine Solidarität gab und wo ich eben gedacht habe, okay, das ist vielleicht etwas, das liegt mir nicht, das passt mir nicht, das kann ja auch vielleicht nicht alles sein. Und um jetzt mal vielleicht mal über den Tellerrand hinweg gucken zu können, habe ich mir gedacht, ich bräuchte vielleicht mal Abstand und würde mir vielleicht gerne mal angucken, wie es in anderen Gesellschaften funktioniert.
Naja, und dann bist du ja mit dem Rucksack, glaube ich, erstmal so
durch die Welt ist übertrieben. Also ich bin jetzt nur in Europa gewesen, Südeuropa. Also bin aufgebrochen, habe mich verabschiedet zu Hause und habe gesagt, so, ich brauche erstmal meine Zeit, ein bisschen Abstand.
Aber warte, da habe ich zwei Fragen. Ja. Frage 1, wie hast du dich finanziert? Und Frage 2, hast du dabei irgendwelche Antworten gefunden auf deine Sinnsuche?
Ja, also ich hatte ein bisschen Geld angespart, habe dann aber auch Jobs gemacht, war bei Weinlese mitgemacht oder beim Antiquitätenhändler geholfen. Und später habe ich dann Straßenmusik gemacht und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir ein Schmuckhändler aus Chile, der hat mir seinen ganzen Schmuck vermacht und dann habe ich weitergemacht, mit selbst Schmuck zu machen. Das war dann schon dann in Italien.
Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, aber wie ist der Mann dann später zum Kampf gegen Amalgam gekommen? Ja, also wo, ne? Darüber sprechen wir nachher noch hier bei Plus Eins mit Florian. Wie lang war eigentlich deine längste Beziehung, Florian? Ich habe schon gesagt, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich muss jetzt einfach mal, weißt du, ich brauche Hartfakten.
Ja, zwei Jahre oder drei Jahre. Naja, jetzt bin ich in einer Beziehung, zwei Jahre.
Nicht, dass du Ärger kriegst, wenn du es jetzt hier falsch angibst. Ja? Ja. Weil ich frage, weil das heißt ja oft, dass so Langzeitbeziehungen, da entwickelt man ja so eine Alltagsroutine und dass das wiederum ja schon so ein bisschen ein Killer für die Liebe sein kann. Und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich sage, ja, könnte ich dem zustimmen, aber so schwierige Beziehungsfragen gehen wir ja gerne hier jede Woche per Steilpass weiter zu Martin Kess, immer wenn es heißt, frag Martin. Hallo Martin.
Hallo Sonja, hallo Florian.
Was musstest du denn da schon lachen?
Ich musste lachen.
Hat sich so angehört? Oder hast du mich ausgelacht? Nee, aber ich gesagt habe, die Fragen gehen wir schön weiter. Martin, deine Frau ist Charlotte Roach, das wissen wir. Die wird bestimmt nie langweilig in der Beziehung, vielleicht. Also ich meine, wie siehst du das? Stimmt das, was so in diesen Ratgebern und Psychozeitschriften immer so behauptet wird? Also dass Paare, die lange zusammen sind, lieber mal aus ihrer Routine raus sollen, um das Liebesfeuer wieder zu entfachen?
Also Routine bedeutet doch für jeden im Zweifel was anderes. Also du hast jetzt Routine eher negativ belegt, ne? Aber Routine kann auch was sehr Positives sein, was Souveränes und was Eingeübtes, ja? Also wenn man im Sport sagt, da hat jemand routiniert das Ergebnis runtergespielt, ne? Dann ist das was sehr Positives. Ich finde, dass die Frage
ist gut. Ja, aber es kann auch was Langweiliges haben, weißt du, wenn die Bayern immer gewinnen.
Genau. Ja, aber also ist routinierter Sex, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eine Abwertung? Also weiß da jemand, was er tut und ist er souverän und hat es im Griff und ist das dann schlecht, weißt du? Oder ist, ne? Also ich finde die Frage heute extrem knifflig, vor allen Dingen auch deswegen, weil die eigentlich geht es um eine Paarbeziehung in der Frage, aber das, was du beschreibst, ist ja erstmal das Gefühl eines Einzelnen. Also ein Einzelner kommt vielleicht nach Hause oder eine Einzelne und denkt sich, oh, mir ist das hier alles irgendwie geradezu langweilig. Vielleicht ist aber der Partner auf der anderen Seite genau in der Situation, in der Phase, wo er sagt, ich finde es super, ist gerade Ich fühle mich richtig wohl damit. Ich finde, ich bin entspannt, ich bin zufrieden. Die großen Kämpfe sind gekämpft und geklärt und eigentlich ist das richtig toll. Und dann entsteht doch ein Konflikt. Mhm. Weil das Leben ja in den seltensten Fällen, glaube ich, so ist, dass beide zur gleichen Zeit wollen.
Aber diese Bedürfnisse, so, ne, von anderen Menschen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber wo, wie kommen wir denn da zusammen? Also wenn du sagst, okay, einer ist ein bisschen gelangweilt und der andere sagt, boah, das ist schön, ich kann mich zurücklehnen, ich fühle in der Routine Sicherheit, Geborgenheit. Also wann und wie kriegen wir es hin, dass Alltagsroutine nicht langweilig, sondern schön und entspannend ist?
Ja, verhandeln und im Zweifel Routinen oder Traditionen auch in Frage stellen. Hm. Und offen besprechen. Also was für den einen nämlich toll sein kann, ist für den anderen vielleicht eben einfach nur eine richtige Last, oder ne? Also auch, das ist ja, wenn es eine Routine ist, zu sagen, wir besuchen immer zur gleichen Zeit die und die oder meine Familie oder deine Familie, ist das vielleicht für denjenigen, der es will, eine super Sache und eine wichtige, weiß ich nicht, so eine wichtige Bindungsgeschichte und der andere ist vielleicht total genervt davon. Mhm. Und man könnte ja auch, wenn man 20 Jahre zusammen den Tatort geguckt hat, jeden Sonntagabend, mal sich gegenseitig fragen, ob das eigentlich immer noch super ist.
Oder mal einen Polizeiruf gucken. Aber ich meine, es ist ja schon schlimm dass man sich im Job ja eigentlich heutzutage ständig auch neu motivieren, neu erfinden muss. Wie kriegen wir das in der Beziehung am besten hin?
Ja. Es tut mir leid, ich weiß, es ist unbefriedigend, aber natürlich gibt es kein Rezept.
Ich weiß, aber ich muss dich fragen, weil ich das nicht weiß, kann ja sein, dass du zum Beispiel für dich schon mal rausgefunden hast, das ist so ein Trick.
Also, guck mal, das, was du gerade sagst, es ist im Job so anstrengend, ne? Hm. Und dann will man es doch wenigstens zu Hause schön haben. Das ist natürlich, auch da wiederum kann man doch jetzt mal fragen, wann ist denn die Situation so, dass das für beide gilt? Hm. Also traditionell ist es ja mal eher so, der Geldverdiener, um nicht zu sagen der Mann, also der oder die, die das Geld beruflich nach Hause bringt, kommt gestresst von der Arbeit nach Hause. Und dann sitzt da jemand und hat im Zweifel den Tag mit den Kindern beispielsweise verbracht. Eine andere Form von Stress, die aber ja, wie wir wissen, am wenigsten anerkannt ist. Ne? Mhm. So. Das heißt, da prallen auch wieder ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Also dann kommst du zum Beispiel von der Arbeit nach Hause und willst einfach deine Ruhe haben und sagst, ist doch alles super. Und dann hast du aber eine Frau, die vielleicht genau an dem Tag mit den Kindern oder den Nachbarn oder dem Haushalt oder was auch immer richtig viel Stress gehabt hat, der für dich aber nicht nachvollziehbar ist. So, also das ist... Das ist einfach kompliziert.
Ja.
Es ist.
Ich überlege gerade, ob man es nicht aber doch vereinfacht oder sich einfacher machen könnte, wenn man einfach sagt, also wenn wir jetzt hier so über Routinen und vielleicht Liebeskiller sprechen, wenn man sagt, das ist egal, Routine hin oder her. Es sind verschiedene Bedürfnisse, die zusammenkommen, wenn sich verschiedene Menschen zusammentun. Und man muss diese Bedürfnisse kommunizieren. Nur dann weiß man,
absolut.
Wo finden wir die goldene Mitte. Und das muss ja dann wieder jeder in der Beziehung mit sich ausmachen.
Und man kann natürlich auch mal sagen, wir gehen jetzt raus aus der Comfortzone. Ne? Wir machen mal was völlig Überraschendes. Wir machen mal was ganz anderes. Wir drehen mal was um. Das ist natürlich toll. Also als Experiment oder als Idee ist das gut. Aber auch da gehören ja nun... Entschuldigung für die Floskel, da gehören immer zwei zu. Also das macht nur Sinn, wenn die Bereitschaft bei beiden da ist.
Das lassen wir uns auf dem Sticker drucken. Da gehören immer zwei zu. Zu uns gehört immer Martin Kess, auch bekannt aus dem Podcast Pardiologie und jede Woche hier zu hören bei Plus Eins, wenn es heißt Frag Martin. Und wenn Sie selbst Fragen ans Leben, aber vor allem an Martin haben, die Martin hier öffentlich mit uns ausbaldowern soll, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Danke Martin, bis nächste Woche.
Bitteschön, tschüss Sonja, tschüss Florian, tschüss. Viel Spaß.
Tschüss.
Bist du so ein Routine-Typ?
Ah ja, im Moment schon sehr. Also das ist das, was mir was mir jetzt gerade Halt gibt im Moment. Also zumindest in den letzten Jahren, wo die Arbeit so intensiv geworden ist. Und dadurch, dass ich selbstständig arbeite und viel auch alleine arbeite, ist das halt wirklich wichtig für mich. Das kommt viel zu kurz, neue Sachen auszuprobieren. Aber da müssen wir auch dran arbeiten, dass man eben häufiger mal neue Sachen gemeinsam macht. Also.
Aber manchmal hilft es ja schon, wenn wir jetzt hier so darüber sprechen. Guck, Routinen, was ist das für und wieder? Und schon hat man ein ganz anderes Bewusstsein vielleicht dafür.
Ja.
Punkt. Wir haben vorhin schon über deine Sinnsuche im Leben gesprochen. Und ich habe schon angedeutet, es hat was mit Amalgam zu tun. Also der Wendepunkt in deinem Leben war doch eigentlich, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, so mit vielleicht 30, als deine alten Zahnfüllungen rausgekommen sind, oder?
Ja, das war auf jeden Fall der Wendepunkt. Also bis dahin, wir hatten vorhin über diese Reise gesprochen und in der nach der Reise, nur um das ganz kurz noch zu vervollständigen, habe ich mich dann mit Kunst beschäftigt, weil ich eben gedacht habe, gut, diese Gesellschaft war immer ein Thema für mich und da vielleicht auch etwas zu verbessern oder anzustoßen. Aber über die Kunst dachte ich, damals wäre es eben für mich eine Möglichkeit gewesen, diese Diskussion zu fördern oder anzustoßen.
Mhm.
Das war also für mich ein Lebensabschnitt, wo ich dann in Kulturmanagement studiert habe und in New York in einer Galerie gearbeitet habe und dann auch ein größeres Projekt hatte. Dann kam ich zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das also aus gesundheitlichen Gründen irgendwie gar nicht mehr richtig leisten. Und da hatte sich was über die ganzen Jahre aufgebaut, was eben vielleicht auch schon angefangen hat, früher mit ein bisschen Konzentrationsstörungen. Und dann kam so eine Nebenhöhlenentzündung dazu, die ich mehrfach operieren lassen habe, aber die sich nie wirklich gebessert haben. Und dann hatte ich Kopfschmerzen, Müdigkeiten und funktionierte das Immunsystem nicht mehr. Das heißt, ich war dann wahnsinnig infektanfällig und ich konnte die auch nicht leicht auskurieren.
Also so dann richtig Matsch?
Richtig Matsch. Hatte ich eine Erkältung und die hat dann 3 Wochen gedauert, bis ich wieder losgeworden bin und prompt habe ich gleich die nächste wieder gehabt. Also es war für mich irgendwie nicht mehr so lebenswert und als wir ein großes Projekt hatten, hatte ich eben gedacht, okay, so ich kann das gar nicht umsetzen. Habe mir dann eine Auszeit genommen und intensiv jetzt nochmal danach gesucht, woran das nun liegen könnte und bin von einem Arzt zum anderen gegangen. Das hat etwa ein Jahr gedauert und alle Ärzte haben mir bestätigt, da ist irgendetwas, du hast eine Entzündung, Werte sind schlecht, aber was es nun ist, wusste keiner. Bis dann mal ein Arzt darauf gekommen ist, das mir zu erklären, ja, du hast ja den ganzen Kieferbereich ist bei dir entzündet, du hast da riesen geschwollene Lymphknoten und der meinte, ja, du guck doch mal, was du da für Füllungen im Mund hast. Ich hatte 13 Amalgamfüllungen und habe das dann nochmal untersuchen lassen, da gibt es eine Schwermetallanalyse, die man machen kann, wo ein Urin- oder Bluttest gemacht wird. Und das war nun auch auffällig hoch, dann hatte ich nur auffällig hohe Quecksilberwerte.
Und jetzt bist du aus deiner eigenen Erfahrung raus politisch aktiv geworden und setzt dich unter anderem gegen Amalgam als Zahnfüllung ein. Und du bist auch Ende Januar unter anderem in Brüssel, da geht es um eine Machbarkeitsstudie. Was ist das Problem mit dem Amalgam? Also kann man auf Amalgam eigentlich verzichten? Müssten wir darauf verzichten? Warum haben das noch so viele Leute? Ich habe so viele Fragen.
Ja, auch. Also diese Füllungen fangen naturgemäß an zu korrodieren. Deswegen gibt es eigentlich auch eine Haltbarkeitsbeschreibung, die ist von 5 bis 10 Jahren. Je nachdem, auch wo man eben guckt, wer das angibt. Aber man hat festgestellt, dass zwischen 5 und 10 Jahren die Korrosion deutlich ansteigt. Und dann gibt es natürlich Umstände wie andere Füllungen, mit denen die diese Korrosion anregen können, zum Beispiel Goldfüllungen. Dann entsteht eine Spannung, wodurch die Korrosion noch steigt. Oder eben, wenn der Zahnarzt die nicht sachgemäß angefertigt hat, da könnte es eben auch dazu kommen, dass die Korrosion höher ist. Und für uns ist es eigentlich ist es eben ein viel zu riskant.
Und deswegen setzt du dich ja jetzt politisch dafür ein. Du bist in mehreren Organisation. Du bist da wirklich auch hinterher. Und man kann sagen, das ist ja so ein bisschen jetzt gerade dein Lebensinhalt geworden. Was, also den Kampf gegen Amalgam, zumindest mal in Zahnfüllung. Was, wenn jetzt Brüssel sagt, ja, wird jetzt verboten, dann hast du dein Ziel erreicht.
Ja, das wäre natürlich großartig.
Ich habe so beim Zuhören, denke ich immer, an welchem Punkt wäre ich schon längst zusammengebrochen? Weil es gibt immer Rückschläge. Wir wissen, politische Entscheidungen basieren jetzt vielleicht nicht immer auf dem Wissen, was wir haben, ja, die Umwelt zu schützen, die Gesundheit zu schützen. Da sind halt auch Interessen dahinter. Wo nimmst du die Energie her, da durchzuhalten?
Ja, ich glaube, ich würde das alles nicht machen können, ohne dass ich jetzt ein gutes Team habe. Also wir haben, auch wenn ich in Deutschland, kann ich vielleicht mal sagen, so eine Interessensgemeinschaft für Umweltzahnmedizin gegründet, dass ich da meistens alleine arbeite, aber wir haben halt ein internationales Netzwerk. Also es gibt einen Weltverband. Dieser weltweite Verband wird eben geleitet aus Washington von Charlie Brown.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Aber der hat eben Großartiges auf die Beine gestellt und wir haben mittlerweile auf jedem Kontinent eine ganze Anzahl von NGOs, die zusammenarbeiten. Und gerade durch diese Zusammenarbeit werde ich eben auch getriggert und immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und gerade wenn wir jetzt auf der europäischen Ebene das Thema diskutieren oder jetzt in 10 Tagen ist es schon zur Kommission, zum Workshop fahren, dann sind da eben Kollegen dabei vom Europäischen Umweltbüro oder auch eine Zahnärztin aus Schweden oder jetzt eine Zahnärztin aus Rumänien und der Charlie Brown kommt aus Washington. Das heißt, wir sitzen da jetzt eben zusammen und sind da ein großartiges Team.
Und würdest du auch sagen, dass du deine Kindheit oder deine Jugend, dass deine Eltern auch gesagt haben, ja, Junge, flieg in die Welt mit dem Rucksack und so, dass dir das auch geholfen hat?
Ich hätte das wahrscheinlich nie gemacht, auch damals so ins Ausland zu gehen, wenn ich nicht von meiner Mutter schon sowas ein bisschen im Blut gehabt hätte. Meine Mutter war damals Ärztin für Tropenmedizin. Und ist eigentlich durch die ganze Welt gereist, ne? Als Ärztin, war beim Vietnamkrieg auf dem Versorgungsschiff Helgoland oder war dann in Afrika in Anfang der 70er Jahre tätig und hat da eine Reise alleine gemacht. Und vielleicht ist das, ist das so ein Antrieb.
Ihr seid so eine Freigeister-Weltverbesserer-Familie. Jetzt im besten Sinne, glaube ich.
Ja, vielleicht kann das.
Ich glaube schon.
Ja.
Sie hören Plus Eins und werden jetzt gleich Zeuge einer, man kann sagen, Traumreise. Eine Reise zu einem gesunkenen Schatzschiff. Es geht um eine verrückte Suche, die wirklich mit einem Traum begann. Und darum geht es heute in unserer langen Geschichte. Das ist eine Wiederholung einer unserer Lieblingsgeschichten aus dem letzten Jahr. Es ist die Geschichte eines Traums, eigentlich, der ein bisschen zu groß und irgendwie auch ein bisschen zu verrückt klingt, als dass er einfach so in Erfüllung gehen könnte, möchte man meinen. Es geht unter anderem um ein gesunkenes Wikingerschiff. Florian, bevor wir die Geschichte gleich hören, du hast ja selbst viel erlebt, wie wir jetzt schon erfahren haben, gesucht, gefunden im Leben. Würdest du sagen, gibt es Träume, die zu groß sind?
Nee. Träume können ja nicht zu groß sein. Das ist ja nur...
Das ist ja nur ein Quatsch, Sonja, was du hier sagst. Ja, aber darauf wollte ich hinaus, ne? Aber es sind ja manchmal Träume, die so verrückt sind, wo alle um dich rum sagen, ja, du hast doch ein bisschen einen an der Klatsche.
Ja, aber wenn man es nicht versucht, dann kann es halt auch nichts werden. Ich meine, Träume.
Ich versuche es anders. Würdest du dich auf die Suche nach einem gesunkenen Schiff machen, bloß weil du... Im Traum, weil dir im Traum die Koordinaten des möglichen Fundorts erschienen sind.
Ja, das ist natürlich schräg.
Ja.
Ja, das würde ich mir vielleicht gut überlegen, ob ich das machen würde.
Gut, dann bin ich gespannt, was du nach der Geschichte sagst. Hier kommt sie jetzt, meine Lieblingsgeschichte aller langen Geschichten, die wir hier bei Plus Eins gehört haben. Es geht um ein Wikingerschiff, es geht um Erich, es geht um geträumte Koordinaten und um meinen Kollegen Marc Bedorf, der uns diese Geschichte erzählt. Hallo Marc.
Hi.
Du bist eigentlich Printjournalist und hast uns eine Geschichte mitgebracht, die du vor allem ja für das Schweizer Magazin Reportagen aufgeschrieben hast. Und ich weiß nur, es geht irgendwie um diesen erwähnten verrückten Traum und irgendwie auch um ein Wikingerschiff. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal mit dem verrückten Traum an, den Erich hatte.
Ich träumte, dass ich an Bord eines Schiffes war, das sich über dem Meer befand, über einer Eismasse darüber hinwegflog und sich dann der Eismasse mit größerer Geschwindigkeit näherte. Auf dem Schiff hörte ich dann aufgeregte Stimmen, Leute riefen Sachen, die ich nicht alle unbedingt verstand, aber es war eine ziemlich aufgeregte Situation und ich habe dann wahrgenommen gewisse Zahlen, die sich mir ins Bewusstsein brannten. Und als ich dann aus dieser Vision oder aus diesem Traum aufwachte, schrieb ich mir das, an was ich mich erinnerte, auf und das waren eben Koordinaten.
Ja, damals ist Erich 21 Jahre alt gewesen und hat in Irland gelebt. Und was er dann am nächsten Morgen gemacht hat, das hören wir dann jetzt.
Ich wachte auf Sonntagmorgens und am nächsten möglichen Tag, wo die Bücherei geöffnet war, das war der Montag, ging ich zur Bibliothek in Galway in Irland und suchte mir dann auf einem Atlas die Koordinaten heraus. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die genauen Koordinaten erinnern, aber es war einfach sich zu merken, dass das Ganze in der Nähe der Disco-Insel bei Grönland war.
Aber verrückt, hatte Erich dann da schon das Gefühl, irgendwie was Reales geträumt zu haben, wo es sich lohnt, in die Bibliothek zu gehen? Weil ich träume auch öfter irgendeinen Quatsch und schreibe mir das dann aber nicht auf und google das dann auch nicht und gehe auch nicht in die Bibliothek.
Ja, es ist auf der einen Seite ist das ein bisschen Erichs Art, so zu denken und seinen Träumen sehr viel Glauben zu schenken und sich sehr viel auf die Suche zu machen. Auf der anderen Seite kann man aber vielleicht daran, dass er danach nichts mehr gemacht hat, auch erkennen, dass er es doch nicht so ernst genommen hat. Also er hat diesen Traum geträumt, ist in die Bibliothek gegangen, hat sich seine Koordinaten aufgeschrieben, hat die rausgesucht, hat dann aber nichts mehr gemacht, erst mal 30 Jahre lang und hat davon auch niemandem erzählt, von diesem Traum.
Also auch keinen Urlaub auf der Disco-Insel.
Kein Urlaub auf der Disco-Insel. Das hat dann alles sehr lange gedauert, aha, und zwar diese 30 Jahre. Und nach 30 Jahren hat sich bei Erich etwas verändert. Er ist arbeitslos geworden und hat viel Zeit zu Hause gehabt. Ja, dann hat er angefangen, bei Google Earth nach der Disco-Insel zu gucken.
In klassischer Manier fing ich dann an, mir die Insel anzuschauen. Erstmal im kleineren Maßstab und dann bin ich näher herangezoomt. Stellte sich dann schnell heraus, dass man auf der Insel selber nicht viele Sachen nachforschen konnte oder sehen konnte, weil es ist von Eis bedeckt. Und dann verlegte ich mich darauf, die Küste der Disco-Insel abzusuchen. Und dann, als ich fast wieder am Anfang ankam, kam ich dann nach 2 Stunden zu den Umrissen eines Schiffes. Das war einfach ein linsenförmiges Objekt im seichten Wasser an einer Bucht.
Das war das Schiff.
Das war das Schiff, tatsächlich.
Das hat man bei Google Earth, hat er das dann schon gesehen?
Das hat man bei Google Earth gesehen. Also er nennt es jetzt ein linsenförmiges Objekt, mhm, aber es ist ein bisschen länger gezogenes schwarzes Objekt gewesen im Wasser. Ein ziemlich klar erkennbarer Schatten. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das ist möglicherweise ein Schiff. Erich hatte eine relativ schwierige Kindheit. Seine Mutter hat die Familie ziemlich früh verlassen und hat Erich mit seinem Vater zurückgelassen. Erichs Vater war ein sehr, sehr unangenehmer Typ, so wie Erich es mir erzählt hat. Es war wohl ein Altnazi, der Erich immer wieder gequält hat. Also in unseren Gesprächen ist mir dabei vor allem eins in Erinnerung geblieben. An dem Tag vor Erichs Einschulung hat Erichs Vater Marschmusik aufgelegt, Hitler-Marschmusik, und hat ihn dann beigebracht, wie man einen Hitlergruß macht. Und anschließend musste Erich Liegestützen machen, 10 Stück, 20 Stück, 25 Stück. Und dementsprechend war seine Kindheit sehr unglücklich, wie man sich vorstellen kann. Und Erich hat immer wieder versucht, sich aus dieser Kindheit wegzuträumen.
Ich hätte mir vorgestellt, Astronaut zu werden vielleicht. Ja, oder Entdecker.
Erich hat als 8-Jähriger dann zum ersten Mal versucht, von zu Hause zu fliehen. Also er hat seine Rollschuhe eingepackt und seine Katze und hat dann sich auf den Weg nach Hamburg gemacht, weil er gehört hatte, dass seine Mutter irgendwie in Hamburg sein sollte. Mhm. Ja, Er ist dann aber nicht nach Hamburg gekommen und seine Mutter war auch gar nicht da. Er ist vorher auf dem Weg schon aufgegriffen worden von der Polizei, ist zum Jugendamt gebracht worden. Und beim Jugendamt wurde dann festgestellt, dass Erich hochbegabt ist, weil er über eine IQ von 137 verfügt. Das hat an seiner aktuellen Lebenssituation aber erstmal wenig verbessert. Also Erich hat dann auch später in der Schule nie Freunde gefunden. Er war ziemlich viel alleine und er hat seine Zeit dann vor allem damit verbracht, hat er mir erzählt, dass er Karten vom Barbarossa-Platz gemalt hat in Köln. Das ist einer der lebendigsten Plätze in Kölns und Erich hat dort gewohnt. Ja. Und er hat viele Abenteuerromane gelesen damals. Also dieser Entdeckertraum, das hat sich bei ihm so ein bisschen durchgezogen. Ja, Erich ist dann aber kein Entdecker geworden. Es ist wahrscheinlich auch schwer, das erstmal so zu werden, wenn man keine Entdeckung hat. Ja, und zwar hat sein Vater ihn dazu gezwungen, eine Ausbildung anzufangen, irgendeine. Und er hat sich dann schließlich dafür entschieden. Es war keine richtige Entscheidung, aber blieb nichts viel anderes übrig. Er wurde Drucker.
Ja, nichts gegen Drucker, aber es ist natürlich blöde, wenn man, wenn das nicht der Berufswunsch ist, ne?
Ja, das ist sehr blöde und Erich hat dementsprechend dann auch relativ schnell seinen zweiten Fluchtversuch gestartet, diesmal ohne Rollschuhe und ohne Katze und diesmal ein bisschen erfolgreicher. Er ist erst in eine Kommune gezogen und ist dann von der Kommune weiter nach Irland. Irland, das hatte eigentlich keine besondere Bedeutung für ihn, sondern das war das einzige Flugticket, was er sozusagen bekommen sollte. Und dann hat es ihm in Irland aber eine Weile viel besser gefallen. Das hatte zwei Gründe, er hat Arbeit gefunden als Drucker, die ihm ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als in Deutschland. Und dann hat er eine Frau kennengelernt und die Frau hat er sich verliebt, ist mit ihr zusammengezogen und hat dann insgesamt 18 Jahre in Irland gelebt. Und als die Frau ihn verlassen hat, stand er dann wieder da alleine in Irland und hat beschlossen, dass er es doch nochmal in Deutschland versucht und ist dann zurückgekehrt. In Deutschland hatten sich die Dinge aber seitdem nicht so viel verbessert für ihn. Also er hat dann versucht, einen Job zu finden, hat 180 Bewerbungen geschrieben. Er wollte eigentlich sich fortbilden zum Druckermeister damals. Das hat aber nicht geklappt und das Einzige, was ihm dann geblieben ist, war eine Ausbildung, keine Ausbildung, sondern ein Job als Pförtner bei einer Firma in Leverkusen. Das hat er 13 Jahre lang gemacht. Erich hat mal zu mir gesagt, das wäre eine Zeit der bleiernen Langeweile gewesen für ihn. Also ja, jemand, der hochbegabt ist und der davon träumt, Entdecker zu sein, der ist wahrscheinlich als Pförtner in Leverkusen nicht so gut aufgehoben. Ja, und dann haben sich so die Dinge, 2007 hat sich angefangen ein bisschen zu verändern, sein Leben. Das hatte wieder mit einer Frau zu tun. Diese Frau hieß diesmal Carol, das war eine Amerikanerin, die spielt für ein Orchester Bratsche. Und sie hat das erste Mal angefangen, Erich auch so ein bisschen darin zu bestärken, seine Träume zu befolgen. Also er war vorher jemand, der praktisch ohne Bezugsperson durch sein Leben gestolpert ist, so ein bisschen.
Naja, wo die Träume dann eher so unterdrückt wurden, ne? Oder ja, du lernst jetzt Drucker, du machst jetzt hier Liegestütz.
Genau, das war vorher so und das hat sich dann mit Carol so ein bisschen geändert. Ja, und dann hat es aber trotzdem nochmal 8 Jahre gedauert. Also wenn wir uns die Situation nochmal vorstellen, Erich ist jetzt arbeitslos, er hat seinen Job als Pförtner gekündigt. Ja, und dann sitzt er dort und überlegt, was könnte ich jetzt eigentlich machen? Und dann kommt er endlich zurück zu seinem Traum aus dem Jahr 1986.
Ich war 13 Jahre lang aus dem Beruf des Druckens heraus und ich musste mir schon was Neues suchen, eine neue Karriere. Und dann dachte ich an dieses Ereignis aus dem Jahre 1986 zurück, das mir eben noch Rätsel bereitete. Und ich schaute dann die Umgebung der Disco-Insel bei Grönland auf Google Earth an.
Das müssen Sie sich mal vorstellen. Erich träumt eines Nachts von Koordinaten, schreibt sie auf, googelt diese Koordinaten. Bei Google Earth sieht er ein, wie er sagt, linsenförmiges Objekt, schließt dann, dass es vielleicht ein Schiff sein könnte. Verrückt. Und dann?
Also erstmal war es eine Bestätigung, dass da wirklich etwas war. Ja, und zum Zweiten dann natürlich Neugier, um genau herauszufinden, was es denn sein könnte.
Hattest du schon die Idee, dass es ein Schiff sein könnte in diesem ersten Moment?
Ja, doch. Selbstverständlich. Ja, genau.
War das irgendwie eine Freude für dich, das da zu sehen?
Ja, doch, schon, ja.
Ja, und dann hat er angefangen als Drucker und hat das Bild erstmal bearbeitet und ausgemessen, was es denn sein könnte.
Die Umrisse von dem Schiff, ja, die habe ich gepostet. Ich habe die Bilder genommen und den Kontrast erhöht, um das Feature so gut wie möglich sichtbar zu machen. Ich bin dann in Kontakt getreten mit verschiedenen Archäologen, mit der Universität von Köln, mit der Archäologie, ob sie mir helfen könnten, ein Schiffswrack zu identifizieren. Dann wurde ich von dort an das Kieler Marine-Institut verwiesen.
Ja, er hat also angefangen, nach Hilfe zu suchen, nach jemandem, der ihm sagen kann, was dieses Schiff ist. Er hat unter anderem auch, das hat er jetzt nicht gesagt, der Universität Kopenhagen geschrieben, weil er gehofft hat, dass dort jemand, der sich viel mit Grönland beschäftigt, ihm vielleicht erzählen kann, was denn dort liegt, also was dieses Schiff ist, ob es vielleicht schon längst bekannt ist. Mhm. Es gab aber, ich glaube, er hat fast ein halbes Jahr lang so gesucht, aber es gab niemanden, der ihm geantwortet hat. Und wenn ihm jemand geantwortet hat, war es nicht besonders hilfreich. Ja, und dann hat er selber eine Vermutung entwickelt.
Ich war aufgrund der Form ziemlich überzeugt davon, dass es sich um ein Wikingerschiff handeln musste, weil es eben ein sehr spitz zulaufender Umriss war von einem Schiffswrack, der auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten mit Wikinger-Schiffen hatte.
Er hat wirklich, glaube ich, so ein Forschergen. Also ich war mal in Stockholm und da ist in einem Museum dieses Vasa, auch so ein Wikinger-Schiff, ausgestellt, was, glaube ich, mal im Hafen von Stockholm oder so gesungen ist. Aber ich würde nie auf die Idee kommen. Ich bin mal Google Earth, weil ich geträumt habe. Da sind Koordinaten. Ich gucke mir das an. Oh, das ist bestimmt ein Wikinger-Schiff.
Ja.
Ist ja Wahnsinn.
Ja, er hat dann alte norwegische Sagen gelesen und in einer dieser Sagen hat er herausgefunden, dass möglicherweise Erich der Rote damals auf seinem Weg nach Amerika an der Disco-Insel vorbeigekommen ist. So hat es jedenfalls in den Sagen gestanden.
Es ist nicht hundertprozentig bewiesen, weil entlang dieser vermuteten Route bisher keine Objekte gefunden wurden, dass die tatsächlich dort entlang gesegelt sind. Aber aufgrund der großen Nähe der Disco-Insel zu dieser Wikinger-Route nach Amerika fand ich es naheliegend, dass die Wikinger dort einen kurzen Stopp gemacht hätten. Und die Wikinger wussten ja auch gar nicht, wo sie eigentlich waren.
Ja, und dann wurde es noch ein bisschen besser. Also es war nicht nur so, dass dieser Fund möglicherweise, wenn er denn tatsächlich stattgefunden hätte, die Theorie belegt hätte, dass die Wikinger Amerika entdeckt haben, sondern dieses Schiff war auch noch ziemlich groß. Also es war, wenn man auf Google Earth es ausgemessen hat, war es ungefähr 40 Meter lang. Und es ist noch nie ein größeres Wikinger-Schiff gefunden worden. Das hätte natürlich dann zusammen eine ziemliche Sensation bedeutet, wenn tatsächlich jemand auf Google Earth so ein Wikinger-Schiff findet.
Ja. Weil er die Koordinaten geträumt
hat. Weil er die Koordinaten geträumt hat, ja. Und für Erich war das natürlich eine Lebensveränderung. Also er hatte jetzt einen Lebensinhalt, hatte vorher sehr viel Langeweile und hatte nur Tage, wo eigentlich nichts los war. Und jetzt hat er auf einmal Tage, wo sehr, sehr viel los war. Also er hat dann angefangen zu recherchieren, hat Aufsätze geschrieben. Er ist dann auch zu einer Konferenz gefahren, der Unterwasserarchäologen in Koblenz, und hat ein Poster gemacht mit dem Ausdruck und hat dann dieses Poster dort vorgestellt. Und die Leute waren anscheinend begeistert von ihm. Er ist auf jeden Fall so zurückgekommen, dass er das Gefühl hatte, ja, ich muss da weitermachen. Ja, und er hat weiter versucht, irgendwie jemanden zu finden, der ihm sagen kann, was das ist, aber es hat sich dann herausgestellt, es gab niemanden.
Es stellte sich dann heraus, dass niemand dieses Schiffswrack kannte. Und es blieb an mir hängen, herauszufinden, genau was es war.
Hast du schon, als du es das erste Mal gesehen hast auf Google Earth, hast du da schon beschlossen, okay, ich werde auch rausfinden, was das ist?
Ja, doch, weil es hatte eine große Bedeutung für mich.
Aber jetzt ist es inzwischen schon ein Jahr her, seitdem er dieses Schiff auf Google Earth gesehen hat, und er hat immer noch keine Idee, was es ist. Und deswegen beschließt er zu diesem Zeitpunkt, einfach mal hinzufliegen, vor allem bestärkt auch von Carol. Er hat dann seine Abfindung, die er als Pförtner in Leverkusen bekommen hat, investiert in die Reisevorbereitungen. Ja, und er hat Crowdfunding erstellt, hat die Flüge gekauft und hat dann auch für 200 Euro bei eBay einen Taucheranzug bestellt, weil er natürlich davon ausgegangen ist, er muss dort in Grönland dann auch tatsächlich nach diesem Schiff tauchen. Ja, und da das Wasser in Grönland kalt ist, hat er dann auch angefangen, erstmal tauchen zu lernen in einem Leverkusener Hallenbad und sich dann abzuhärten mit einem Programm eines niederländischen Forschers. Also er hat immer mal wieder in unterschiedlichen Abständen eiskalt geduscht. Und dann hat er auf der Disco-Insel ist es so, das ist relativ abgelegen. Es gibt wenig Hotels, aber es gibt eine Forschungsstation von der Universität Kopenhagen, die ist eigentlich für Forscher. Mhm. Aber Erich hat sich selber auch als Forscher gesehen, als Entdecker, der dort zu der Disco-Insel fährt. Und deswegen hatte er den festen Plan, ich übernachte nicht in einem Hotel oder einem Airbnb dort, sondern in einer Forschungsstation. Und er hat dann die Universität Kopenhagen geschrieben. Normalerweise kümmern sich da Studenten vor allem um Flora und Fauna von Grönland, ob er nicht auch dort ein Zimmer haben könnte. Und die waren am Anfang relativ ablehnend, aber Erich war so hartnäckig und ist immer weiter dran geblieben, dass er dann schließlich ein Zimmer bekommen hat auf der Disco-Insel in der Forschungsstation der Universität Kopenhagen, wie ein echter Forscher. Ja, ja, und dann hat er eine Anzeige geschaltet in der Lokalzeitung, weil er gehofft hat, vielleicht gibt es hier ein Filmteam, das ihn begleitet. Mhm. Ja. Hat sich aber niemand gemeldet, außer ein Lokaljournalist. Und dieser Lokaljournalist hat ihn besucht und hat dann anschließend einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Solinger findet Wikinger-Schiff. Und das war natürlich eine relativ große Sache. Und dann hat auch das Fernsehen Erich interviewt und über ihn berichtet.
Es ist ja gute 1000 Jahre her, dass die Wikinger als Seefahrer die halbe Welt erkundet haben. Und ein Solinger geht jetzt auf die Suche wiederum nach einem alten Schiffswrack der Wikinger. Das will er nämlich per Zufall auf Satellitenbildern im Wasser vor Grönland entdeckt haben. Das klingt alles ziemlich unwahrscheinlich. Aber Erich Traut geht in einem Monat auf Expedition.
Ja, also der arbeitslose Pförtner Erich ist damit jetzt ein möglicher Wikinger-Schiffentdecker. Ja, und das ist jetzt sein neuer Lebensinhalt. Die Frage, was dieses Schiff vor der Disco-Insel denn sein könnte.
Das sind Sachen gewesen, die ich vorher nie gemacht habe oder die ich nie geträumt hätte, sowas zu tun. Aber es war einfach, ich war gezwungen, das zu machen.
Das ist dann auch die Zeit, in der ich auf ihn aufmerksam werde. Also ich habe in der Lokalzeitung von ihm gelesen und diesen Beitrag im Fernsehen gesehen, habe gedacht, okay, das ist ein Typ, den ich gerne treffen würde. Was diese Verrücktheit und den Mut, den du eben auch schon mal angesprochen hast, das hat mich fasziniert an ihm. Und dann habe ich ihn besucht damals in Solingen. Das müsste im April gewesen sein, also 3 Monate, bevor es dann richtig losging. Und er hat damals davon geträumt, dass er tatsächlich dieses Wikinger-Schiff findet.
Bei der Rückkehr triumphaler Empfang in Solingen mit Pauken und Trompeten, nein. Aber die Akademie, also die Akademia, Wissenschaftler hätten sich dann doch etwas näher damit befassen müssen und ja, der Sache weiter nachgehen. Nicht? Das bis zur Bergung des Schiffes.
Erich hat sich tatsächlich auf die Reise gemacht, Richtung Wikingerschiff, und hat meinen Kollegen Marc mitgenommen.
Wir sind logischerweise in Solingen gestartet, sind von Solingen nach Kopenhagen gefahren. Damals, es hat geregnet, war kein besonders schöner Tag. Carol hat gefahren mit dem Tesla, das ist Erich wichtig. Ich weiß nicht, dass es ein Tesla ist, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser
Elektro.
Ja, ich glaube, dieser so ein Umwelt. Bisschen dieser Entdecker-Abenteurer ist, steckt auch ein bisschen ein Tesla für ihn. Ja, und Erich hat auf dem Beifahrersitz gesessen. Er hatte einen Gürtel mit Wikingerschnalle an, also er hatte sich gut vorbereitet, hatte Sandalen an und ein Blatt, ein laminiertes Blatt gehabt, wo alles drauf stand.
Und er hat aus einem Horn getrunken.
Ja, so, ich hatte gehofft, dass er das tut, aber so weit war
mir
dann doch.
Was hast du denn gedacht, als du Erich dann da so sitzen sehen hast?
Ja, ich habe gedacht, mit dem verbringst du jetzt die nächsten 10 Tage und entdeckst vielleicht wirklich eine riesige Sache. Ja, aber ich hatte natürlich auch, ich war mir nicht so sicher, was es wird. Mhm. Ja, also er war sich 100%ig sicher, da ist tatsächlich ein Schiff. Und ich war mir aber nicht so sicher. Also es sah schon nach einem Schiff aus dort, aber ich fand es schon, es wäre schon ziemlich verrückt gewesen. So. Und ja, so saßen wir da im Auto. Wir sind dann von Kopenhagen nach Kangerlussuaq geflogen. Das ist der einzige internationale Flughafen Grönlands. Wir sind dann weiter nach Aasiaat gefahren. Das ist eine der größeren Städte Grönlands. Das heißt, es ist auch ziemlich klein. Es ist dann für unsere Verhältnisse eher ein Ort als eine Stadt. Ja, und von Aasiaat ging es dann Richtung Disco-Insel mit der Fähre. Ich war ein bisschen naiv und hatte mir vorgestellt, das wäre so eine Fähre, die riesig ist. So. Ja, aber es war eigentlich nur ein Motorboot.
Also ein Taxischiff.
Ja, es war so ein Taxischiff und wir waren auch die einzigen Gäste, so wirklich. Und ein bisschen gruselig war, dass man konnte auf dem Radar, den der Kapitän vor sich hatte, immer diese Eisberge sehen, die sich unter dem Wasser ausbreiten. Und wir saßen halt in diesem kleinen Schiff und er ist immer so an der Kante der Eisberge entlang geglitten. Aber wir sind dann dort angekommen und dann ist Erich auf einmal nach hinten gelaufen in dem Boot und hat dann gerufen, da hinten ist die Bucht. Und ich war schon voll, oh, jetzt kann man endlich was sehen, aber man konnte eigentlich nichts sehen. Also es war nur die Bucht, in der das Schiff war, aber man konnte aus der Distanz dann nicht wirklich etwas sehen. Ja. Und wir sind dann erstmal in Kikkatasuaq angekommen. Das ist ein relativ kleiner Ort, es sind 1000 Einwohner. Bis zum nächsten Ort ist es 1,5 Stunden mit dem Motorboot. Also es ist sehr abgelegen. Auf der anderen Seite ist es nicht so wirklich abgeschieden, weil ich hatte mir jetzt auch als riesiges Abenteuer, wir beide da in der grönländischen Wildnis und Carol natürlich, wir drei also, in der grönländischen Wildnis, aber es kommt halt jede Woche ein Kreuzfahrtschiff nach Kikkatasuaq und hält dort an und es gibt einen Supermarkt mit allem, dass man was man so möchte, also mit Tiefkühlpizza und sowas, kann man alles dort kaufen. Es war dann auch so, dass Erich keine besondere Eile hatte. Am ersten Tag ist er einkaufen gegangen, hat sich Pizza gekauft und Bier und hat dann gegessen. Und ich habe ihn mal gefragt, wollen wir nicht mal gehen? Und da hat er gesagt, nee, können wir morgen, machen wir morgen ganz entspannt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es morgen halt ganz entspannt. Ja, und dann sind wir am zweiten Tag tatsächlich hoch in diese Bucht. Da konnte man auch vollkommen problemlos zu Fuß hingehen. Also es war wirklich nicht weit. Dann waren wir in dieser Bucht. Das war, wenn man sich das vorstellt, das war schwarzes Wasser. Es war nicht besonders breit, vielleicht 100 Meter breit. Und hinten gingen so moosbewachsene Hügel hoch. Das war so die Bucht. Vorne wurde es dann ein bisschen felsiger. Ja, und wir haben dann angefangen, nach dem Schiff zu gucken.
Erinnerst du dich noch an den zweiten Tag? Wir sind damals dort hochgegangen, an Mooshügeln. Ja. Und haben dann runtergeschaut und du hattest die Koordinaten, glaube ich, auf Google Maps. Und dann standen wir an einem Punkt, haben runtergeguckt und haben nichts gesehen. Erinnerst du dich noch daran?
Ja.
Was war das für ein Gefühl für dich, als wir da standen und dann die Koordinaten waren und da müsste eigentlich was sein, aber wir haben nichts gesehen?
Also, das wäre unvorstellbar gewesen, wenn da nichts gewesen wäre. Das geht einfach nicht. Das ist ja keine optische Täuschung. Ich bin ja Drucker. Ich habe gelernt, Bilder zu interpretieren. Nicht?
Das war nicht zu fassen. Also wir standen ja, glaube ich, so 5 Minuten oder sowas, standen wir da, haben runtergeguckt, haben nichts gesehen. Es war für dich gar keine Möglichkeit, dass da jetzt tatsächlich nichts ist.
Nein, das war vollkommen unmöglich, ja.
Ja, es kann ja auch sein, es liegt halt wahnsinnig tief.
Ja,
aber oder? Und man sieht es nur bei guten Bedingungen, würde ich dann kurz denken.
Bitte, also ich habe mir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gedacht, oh weia. Ja, dann standen wir dort oben und haben uns die Frage gestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt, ob das jetzt tatsächlich es gewesen sein soll. Und ja, Erich stand da meiner Meinung nach eigentlich auch vor dem Ende seiner Träume so ein bisschen. Aber er hatte großes Vertrauen in sich selber. Und dann hat er einfach mal Google Maps neu geladen und hat haben wir gesehen, es war eine falsche Anzeige von Google Maps und dass die Koordinaten eigentlich 10 Meter weiter Richtung aus dem, also in der Richtung
also da, wo ihr jetzt standet.
Genau, da, wo wir standen, da standen wir an der falschen Stelle. Also wir mussten 10 Meter weiter hoch. Ja, dann sind wir hochgeklettert. Dann sind wir hochgeklettert und auf dem Boden haben wir tatsächlich einen schwarzen Umriss gesehen und haben uns dann hingestellt und runtergeschaut.
Das war natürlich eine tolle Geschichte, dass man das dann, nachdem man sich so lange darauf vorbereitet hat, selber in Augenschein nehmen kann. Ja. Hat mich doch gewundert, dass sonst niemand das irgendwie näher erforscht hatte. Oder es war bis dahin eben nicht irgendwie vermerkt, was sich dort befand. Jetzt schon.
Da ist das Schiff.
Da ist das Schiff, ja. Ich hoffe es. Ja. Wir stehen da.
Das heißt, man sieht, ich habe das mit bloßen Augen.
Ja, also zum einen konnte man erkennen, dass sich das Wasser verändert über dem Schiff. Also, dass sich die Strömung ein bisschen verändert, weil das Wasser dann anders läuft. Auf der anderen Seite kommt man aber auch dort, wo wir standen, konnte man tatsächlich auch diesen schwarzen Umriss, nicht so gut wie auf Google Earth, aber man konnte diesen schwarzen Umriss erkennen. Ja. Und jetzt hätte ich gedacht, wir sind da morgen da hoch, jetzt hätte ich gedacht, okay, Erich hat sich gestern schon so viel Zeit gelassen, jetzt tauchen wir aber. Mit dem 200-Euro eBay-Anzug und abgehärtet vom Taucherprogramm. Aber Erich hat gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal, wir müssen das richtig machen, wie Profis. Und dann sind wir zurück zu der Forschungsstation und da hat er sich dann für ein Boot ausgeliehen. Das ging aber erst für den nächsten Tag. Also haben wir wieder einen Tag gewartet, ja. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich mit diesem Boot zu der Stelle gefahren. Es gab dann Akarak, das war der Hausmeister der Forschungsstation, der hat dieses Boot gefahren. Der hat auch die ganze Zeit nur so gelächelt und wir haben uns alle gefragt, was denkt der sich eigentlich? Er hat nie irgendwas dazu gesagt, zu dieser Entdeckung und zu Erich. Ja, das Kreuzfahrtschiff lag an dem Tag im Hafen. Wir sind an dem Kreuzfahrtschiff vorbei, das war aus dem Hafen, aber nicht wirklich weit bis zu der Bucht. Also wir sind vielleicht 15 Minuten gefahren. Ja, und dann waren wir in dieser Bucht und das Wasser war wieder schwarz, es war wieder nichts zu erkennen. Es war ein bisschen regnerisch, es war ein grönländischer Sommertag, also 6 Grad ungefähr. Nicht besonders warm, aber auch nicht besonders kalt, nur das Wasser, das war wirklich eiskalt. Also ich habe mir eine Hand reingehalten und habe gedacht, okay, ich möchte nicht tauchen. Zum Glück hat das ja dann Erich für mich gemacht. Leider sah es so aus, diese Felsen, die am Rand waren, die wir uns eigentlich als Orientierung vorgestellt hätten, wo wir mit dem Boot denn anhalten müssen, sahen alle gleich aus. Also wussten wir auch nicht mehr so wirklich, wo denn jetzt dieses Boot war, das wir gestern gesehen hatten. Und dann sind wir dann drüber geglitten, ewig lang. Erich hat vorne an der Reling gestanden, hat sich so abgelehnt, hat runtergeschaut, so die ganze Zeit. Ja.
Slow.
Insgesamt sind wir bestimmt eine Stunde über diese Bucht gefahren, auf der Suche nach dem Schiff, obwohl wir gestern ja schon eine ungefähre Vorstellung davon gehabt hatten, wo es denn sein könnte, aber wir haben es nicht gesehen. Und Erich hat dann irgendwann Stopp gerufen, hier müsste es sein. und hat gesagt, jetzt gehe ich ins Wasser. Und dann hat er seinen Taucheranzug angezogen, hat seine Taube hochgezogen, die Brille, und dann hat er sich ins Wasser gleiten lassen. Und dann ist Erich erstmal in dem Wasser einige Runden geschwommen. Er ist ganz an der Oberfläche geschwommen. Also ich hatte mir ja vorgestellt, er lässt sich dort irgendwie runterziehen. Aber
hat er Tauchflaschen oder hat er nur so einen Schnorchel?
Nur so einen Schnorchel. Okay. Zum Schnorchel ist er nur an der Oberfläche dort rumgeschwommen. Ja, und dann hat er schließlich die Stelle, irgendwie eine Stelle gefunden. Zumindest hatten wir das Gefühl vom Boot aus, weil er hat begonnen, immer auf und ab zu schwimmen. An einer Stelle immer weiter. Und wir standen dort und es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert.
Ja. Also, so, er schwimmt da auf und ab wie ein Hund, der irgendwie Lunte gerochen hat?
Ja, tatsächlich wie ein Hund, weil er hatte sich eigentlich sogar Gewichte mitgebracht, um sie eben runterziehen zu lassen, aber er schwamm halt nur an der Oberfläche mit seinem Schnorchel. Ja, und wir standen dort auf dem Schiff, Carol und ich, und haben gewartet, dass er uns vielleicht irgendwann mal ein Zeichen gibt. Also wir waren jetzt nicht so weit entfernt, dass er uns nicht hätte zurufen können, aber anscheinend hat er sich gedacht, lass ich sie noch eine halbe Stunde länger warten. Und dann standen wir dort und wir wussten jetzt nicht so wirklich, ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass er da eine halbe Stunde rumtaucht? Hat er tatsächlich da was gefunden oder ist das ein schlechtes Zeichen? Ja, und irgendwann ist er dann zurückgekommen von seinem Tauchgang, hat sich am Boot hochgezogen, hat sich die Haube ausgezogen, hat sein Gesicht abgeklatscht. Und dann haben wir gefragt, wie war es? Und dann hat er erstmal gesagt, ja, mein Gesicht ist gefroren. Ja, und ich so, ja, aber was ist mit dem Schiff? Und was ist mit dem Schiff? Und dann hat Erich geantwortet, ja, es ist tatsächlich ein Schiff, aber es ist kein Wikingerschiff, sondern ein Walfangschiff.
Zu einem Zeitpunkt schwamm ich dann über die Oberfläche des Wracks und dort war dann ein abgeknickter Schornstein zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nur ein Walfänger sein.
Was war das für ein Gefühl für dich, als du dann tatsächlich diesen Schornstein gesehen hast?
Schade.
wie kann er denn da so gefasst sein? Weil er hat sich da, wir sind doch alle von einem Wikingerschiff ausgegangen. Und natürlich ist es jetzt nicht so cool, sag ich mal, dass es jetzt nur ein Walfangschiff ist.
Also es ist ja später aufgenommen worden, aber er war auch in diesem Moment so, ja, schade. Mhm. Aber er war trotzdem ganz zufrieden mit seiner Entdeckung. Mhm. Und das ist hat ihn, glaube ich, schon auch irgendwie bestätigt, dass es tatsächlich da etwas war. Ja. Und dieses Schiff, das er dort gefunden hat, das ist die Wildfire, ein schottisches Walfangschiff. Das wusste er auch, weil das schon mal vorher in einem der Register aufgetaucht war, die er durchgeschaut hatte auf der Suche nach dem Schiff. Ja, und er hat dann, als wir dort auf dem Schiff waren, hat er gesagt, ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Ja. Und dann sind wir umgedreht und sind zurück in die Forschungsstation gefahren. Ja, er findet immerhin etwas. Also es war kein kompletter Reinfall. Und ich glaube, Erich ist dann auch ganz glücklich mit seiner Entdeckung gewesen. Zumindest hat er irgendetwas entdeckt, das können ja auch nicht so viele von sich behaupten. Ja, aber wir sind dann nach Hause gereist, natürlich erstmal ohne große Pauken und Trompeten und in Solingen und ohne Wikingerschiff. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis die Wildfire auch angekommen ist in der Öffentlichkeit.
Ich schrieb an die Universität von Dundee mit den Funden und irgendwann so nach einem halben Jahr oder so wurden dort Berichte in den lokalen Newspapers über diese Entdeckung oder Wiederentdeckung der Wildfire geschrieben. Und die Universität von Dundee äußerte sich auch sehr begeistert dazu und sagte, das wäre eine epochale Entdeckung aus dem Blauen, unerwartet hätte dort jemand das Walfangschiff entdeckt.
Ja, eine epochale Entdeckung aus dem Blauen. Das ist eines der letzten Schiffe dieser schottischen Walfangflotte, die damals unterwegs gewesen ist, vor allem halt zwischen Island und Grönland.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Das müsste im 19. Jahrhundert gewesen sein. Ja, das war da, ich glaube, 1876. Es gibt ein Foto von der Wildfire. Das ist aus dem Jahr 1876, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da sieht man, die Wildfire hat dort in Kekatasuurk, also an der Disco-Insel, hatte die im Hafen angelegt. Und ist dann dort festgefroren im Packeis und musste deswegen aufgegeben werden und ist dann untergegangen. Ja, und das ist jetzt sozusagen dieses letzte Schiff, das da von dieser Walfangflotte übrig geblieben ist. Und für einen Pförtner ist das ja schon mal keine ganz schlechte Entdeckung.
Für jedermann.
Er ist hingefahren, er hat hingeschaut und das war auch für mich auch irgendwie ein schöner Teil dieser Geschichte. Genau. Ja, aber für Erich hat es auch etwas verändert.
Man kann doch seinen Träumen folgen und sehen, was man daraus macht. Es ist eigentlich nicht so weit hergeholt, als dass man das nicht näher erforschen könnte.
Florian, was sagst du zu unserer langen Geschichte, also Erichs Suche nach dem gesunkenen Wikingerschiff? Ich meine, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört. Ich habe wieder feuchte Hände gekriegt.
Ja, unglaublich. Also auch so spannend erzählt. Also ich habe die ganze Zeit mitgefiebert und gefiebert und gehofft, dass er wirklich da dieses Wikinger-Schiff findet.
Also weil ich finde, das passt auch so gut zu dem, was du am Anfang so erzählt hast, also über Selbstfindung, Sinnsuche, Ziele. Ich meine auch Visionen, ne? Visionen im Leben muss man haben, die braucht man irgendwie besonders, wenn man Wissenschaftler ist auch. Also jetzt war Erich kein Wissenschaftler, aber irgendwie hat er dieses Forschergehen ja in sich gehabt. Und Wissenschaftler kommen ja auch in unserer Rubrik Visionäre hier jede Woche vor und so erzählen, welche Träume und Hoffnungen sie so haben in ihrem Alltag, welche ihren Alltag auch bestimmen. Und es geht immer um die Frage, was macht das eigentlich mit einem, wenn man sich so als Lebensaufgabe einer einzigen Sache verschreibt? Und was, wenn man sein Ziel dann plötzlich erreicht oder auch nicht?
Also was wir versucht haben im Labor ist, Ketten von Fluoratomen zu erzeugen, die Minimum 3 Atome enthalten. Ja, mein Name ist Sebastian Hasenstab-Riedel. Ich bin Professor hier an der Freien Universität Berlin für anorganische Chemie.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Fluor kommt in der Natur elementar nicht vor. Fluor ist das reaktivste Element im Periodensystem. Das bedeutet, alles, was man ihm anbietet, mit dem reagiert es auch. Ist also nicht so wie zum Beispiel Gold. Gold, wissen wir, kommt in der Natur gediegen vor, als Goldnugget zum Beispiel. Sowas wird es beim Fluor nicht geben. Es wird aber industriell hergestellt. Wir brauchen das für viele Verbindungen, zum Beispiel Teflon oder Lithium-Ionen-Akku und so weiter. Also es gibt schon Bedarf für fluorierte Verbindungen. Ketten von Fluoratomen, die sind aber so reaktiv, dass sie sofort mit der Umgebung reagieren würden. Und um diesen Zerfall zu verhindern, wurden die sozusagen ausgefroren. Wir wollten dann zu 5 Fluoratomen kommen und hier mussten wir uns überlegen, was die nächsten Schritte sind. Und der Einfachheit halber sind wir dann auf Brom übergeschwenkt, weil das bei Raumtemperatur flüssig ist und sich einfacher handhaben lässt.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Ein Student kam dann tatsächlich nach 3 Tagen wieder zu mir ins Büro und hat gesagt, er hat Kristalle gefunden, also jenseits von Raumtemperatur. Wir gehen jetzt auf 0 Grad oder minus 10 Grad. Auch dann werden natürlich diese Salze irgendwann fest. Dann können wir die Struktur bestimmen. Und haben dann tatsächlich festgestellt, dass unser Ansatz funktioniert hat. Und das war natürlich ein toller Moment, weil wir gewusst haben, wir haben einen ganz neuen synthetischen Zugang gefunden in eine neue Stoffklasse. Aber industriell ist natürlich von großem Interesse das Chlor.
Und was hat's gebracht?
Chlor hat bei Raumtemperatur 7 Bar. Das heißt, Sie müssen immer mit Chlor in der Gasphase arbeiten. Sie haben einen erhöhten Druck. Und mit der neuen Flüssigkeit, da hat man das nicht mehr. Ich kann mir mein flüssiges Chlor abpipettieren und in meine Reaktionsmischung reingeben. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, aber das Chlor zu speichern, dann hat das dramatische Folgen, denn wir erzeugen das Chlor über Elektrolyse. Und dann kann ich sozusagen Spitzen in der Stromproduktion dafür nutzen, zum Beispiel mehr Chlor zu produzieren. Und ich kann weniger Chlor produzieren, wenn der Strompreis sozusagen teuer ist.
So, wir werden jetzt mal ein bisschen Real-Life-Netzwerken betreiben. Also wenn Sie was nicht wissen, was nicht können, na klar, dann kann man ja googeln. Ne? Ich liebe YouTube-Tutorials zum Beispiel, aber wie praktisch ist es doch, wenn man so einen echten Menschen kennt, der einem weiterhilft. Was könntest du mir zum Beispiel helfen im Alltag? Was hast du so für Skills, handwerklich zum Beispiel? Oder?
Oh.
Unvorbereitet habe ich dich jetzt. Ja. Oh Mann.
Oh Gott. Naja, beim Kochen zum Beispiel, ich würde jetzt sehr gerne Ekrotkos mal, da würde ich gerne mal ein Tutorial machen.
Was für ein Tutorial?
Das ist mein Lieblings-Sonntagsfrühstück.
Wie heißt das?
Das sind Ekrotko.
Ja, nie gehört.
Ach, großartig. Das sind, ja, Frühstücksei. Man nimmt eine Brioche, schneidet die in Scheiben, also man muss schon eine große nehmen. Man schneidet sie in Scheiben ab und stanzt in der Mitte so ein kleines Loch aus. Man kann da auch diese Backförmchen nehmen, ein Herz oder irgendwas. Ja. Wunderbar. Und dann jetzt mal eine Bratpfanne mit ordentlich Butter drin und legt die Brioche rein. Gleich schlägt man dann ein
Warte,
Ei.
Warte, den Rest musst du warten, weil das möchten wir dann im Tutorial sehen. Und ich werde das überprüfen, ob das nächste Woche online ist. Und in der Zwischenzeit haben wir unseren Reporter Moritz Metz losgeschickt. Der begleitet Menschen, die sich ja gegenseitig helfen oder Er hilft auch selber in unserer Serie Erste Hilfe Freundeskreis. Wir glauben nämlich, dass jeder von uns jemanden kennt, der wen kennt, der was weiß oder was kann. Also Schwarmintelligenz. Und diesmal hat uns unsere Hörerin Gwen geschrieben und sie hat geschrieben, liebes Plus-1-Team, ich habe seit einiger Zeit ein Problem. Nichts in der Küche, Gott sei Dank. Meine Fahrradreifen sind ständig platt und ich habe nicht so viel Kohle, da ich vor kurzem in eine teure Wohnung gezogen bin. Deshalb würde ich gerne lernen, wie man Fahrradschläuche repariert. Und Moritz war gleich letztes Wochenende da.
Ein ganz schöner Hinterhof mit Spielplatz in Berlin-Friedrichshain. Ein Fahrrad, das auf dem Kopf steht und unsere Hörerin Gwen. Wobei kann ich dir heute helfen? Du hast dich gemeldet.
Ja, also ich habe ständig Platten bei den Fahrrädern und ich dachte, Hilfe zur Selbsthilfe, ich würde jetzt gerne mal lernen, wie ich die repariere. Das ist ein Damenrad, ein Hollandrad, klassisches Ding. Ich dachte immer, das ist unkaputtbar, aber jetzt ist der Reifen leider doch platt seit einer Weile. Und das Rennrad, das im Keller ist, geht regelmäßig platt.
Du hast schon angefangen, das Fahrrad auf den Kopf gestellt. Ich habe hier Werkzeug dabei, dann bedien dich einfach.
Also, ich gucke jetzt mal, was wir als erstes brauchen. Du kannst ja mal heiß oder kalt sagen. Das sieht mir so aus, als wäre das... Nee.
15er Maul- oder Gabelschlüssel. Okay. Das sind einfach diese großen, da hattest du gerade schon einen in der Hand.
Die?
Genau die.
Ah, okay.
Das sind die, mit denen man das Vorderrad löst. Also ich würde sagen, wir lösen heute das Vorderrad, weil dann kann man den Mantel besser runtermachen und den Schlauch.
Okay, cool.
Ich halte das Fahrrad. Mhm. Es gibt einen Trick, wenn du die andere Seite des Schlüssels nimmst, dann kannst du, der hat so eine Ratsche drauf. Versuch.
Ah, geil.
Weißt du, welche Richtung?
Ja, ich würde mal sagen, die, in die es geht.
Das ja, geht ja in beide, aber so ziehst du es noch weiter fest an.
Echt?
Gegen den Uhrzeigersinn ist immer aufschrauben. Sorry, dass ich jetzt so voll mansplaine hier alles.
Nee, es ist ja geil. Vor allen Dingen auch dann vorauszusetzen, dass ich das schon drauf habe und dann einfach mich so ins kalte Wasser zu schubsen, das ist doch voll gut.
Warum kannst du das nicht selber? Man hat doch immer einen Opa, der einem das beibringt, wie man Fahrrad flickt. Und hast du sonst keine Freunde, die dir helfen?
Jetzt komme ich mit der Geschichte an, dass mein Vater mich verlassen hat. Nein, ich bin tatsächlich ohne Vater aufgewachsen und er ist ein totaler Fahrradfreak und hat mir auch mein erstes Rennrad geschenkt und hat mich in die Fahrradwelten zu einem Teil eingeführt, aber er wohnt in Flensburg und insofern war ich dann immer auf mich gestellt, was Fahrräder anging. Meine Mutter macht das auch nicht selbst. Die ist auch handwerklich. Ein paar Sachen kann sie. Für viele Sachen hat sie sich früher immer Kumpels rangeholt. Und ich bin aber gerade so ein bisschen, erstens bin ich Feministin und dann denke ich, so, dann muss man das auch praktisch sein. Und ja, zweitens bin ich gerade auf dem Trip, dass ich sowieso denke, man kann alles selber. Man sollte es dann auch machen. Ja. Yay!
Die Schrauben des Vorderrades sind gelöst. Als nächstes würden wir jetzt versuchen, den Schlauch von der Felge runterzunehmen.
Ich glaube, da kommen die Teile, vor denen ich Angst habe. Diese blauen, wie hast du die gerade noch genannt?
So Hebel, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Aber es sind halt diese Plastikhebel, mit denen man das runterhebt. Ja, damals habe ich das ja noch mit Löffelstielen gelernt von meiner Mutter. Aber ich bin nämlich auch ohne Vater aufgewachsen. Und dann
machst du jetzt Mama Konkurrenzbashing.
Und die hat mir das mit Löffeln beigebracht. Das geht auch, aber das ist dann doch oft so scharfkantig, dass dann der Schlauch gleich doppelt kaputt geht. Mhm. Deswegen diese Plastikdinger.
Ja.
Gwen fährt jetzt mit dem blauen Löffel. Heb doch ruhig mal den nur und häng ihn dann hier in die Speiche ein. Die haben hinten so einen kleinen Haken.
Ja.
Gleich hat sie es geschafft. Das ist wirklich sehr hartnäckig. Du kannst das jetzt auch einspannen? Genau, kein Problem.
Ja, okay. Jetzt geht's so schön leicht.
So, der Mantel ist auf der einen Seite schon mal unten und jetzt musst du versuchen, die Seite auch noch darüber zu ziehen.
Ja, was für ein befriedigendes Gefühl, nachdem das vorher so war. Also Schlauch ist ab, Felge liegt daneben, Mantel liegt daneben. Ich habe jetzt hier das pure Schlauchding in der Hand und...
Das pumpen wir jetzt mal auf.
Okay, super.
So, So, Gwen taucht gerade den Schlauch in eine kleine Rührschüssel mit Wasser und...
Ah, guck mal. Hier.
Das sieht nach Loch aus.
Ja, voll.
Flickzeug.
Jetzt weiß ich noch so dunkel, man muss das so ein bisschen anschmürgeln. SVWS Vulk. Ich würde mal sagen, das ist der Klebstoff.
Die Vulkanisiermasse ist das, glaube ich, die jetzt auf dem Fahrradschlauch verteilt wird von Gwen.
Genau.
Und gut jetzt? Verteilt. Und jetzt muss das einziehen. So, der Mantel muss jetzt wieder über die Felge. Wenn man alleine ist und der Fahrradmantel nicht drauf geht, dann gibt es den schönen Trick, dass man Kabelbinder verbindet. Den macht man einmal um Felge, Mantel und den Schlauch innen. Mhm. Und dann rettet der das Ganze vom Runterrutschen. Und jetzt kannst du dich von der Seite ranarbeiten und versuchen, das überall drauf zu wuchten.
Das ist echt so eine Mischung aus Fingerspitzengefühl und Gewalt, ne?
Jetzt ist die Stelle, wo es am besten ist, zusammenzuarbeiten. Zack!
Ah, super, super, super. Richtig, richtig gut.
Der Mantel ist drauf, mit mehreren Händen und dann vor allem den Kabelbinder.
Ja, ich bin auch ganz außer Atem jetzt.
So, ohne sich zu schleifen, dreht sich jetzt das wieder aufgepumpte Rad. Wir prüfen den Luftdruck gleich nochmal, wenn wir den zweiten Task erledigt haben. Und dafür hast du dein Rennrad aus dem Keller geholt.
Yes, mein Lieblingsstück sozusagen.
Ein sehr schönes neonfarbenes Schmuckstück mit verkrummter Gabel. Und da ist der Hinterreifen platt. Und zwar richtig.
Boah, und zwar so richtig.
Für dich aber jetzt kein Problem. Du hast ja 2 15er Schlüssel. Los geht's.
Yes. So.
Man merkt gleich, du hast eine ganz andere Routine dabei.
Ja, ich bin richtig motiviert, das alleine hinzukriegen.
So, ich war jetzt gerade noch mal beim Fahrradladen, habe einen anderen Schlauch geholt, weil der, den wir draufgezogen hatten bei deinem Rennrad-Hinterrad, der hat durchs Draufziehen wahrscheinlich ein Loch gekriegt. Das war vorher nicht da.
Ja, und es ist dann halt besonders ärgerlich, wenn man denkt, man ist fast am Ziel.
Das Lehrgeld. Und dadurch hast du jetzt ja nochmal gelernt, wie man den Reifen rauf und runter macht, weil das hast du ganz alleine gemacht, als ich nicht da war.
Genau, das sind nämlich die Lehrminuten. Es ist ganz drauf jetzt, oder wie?
Ja, genau.
Krass.
Wenn man zusammenhält, dann geht's schnell. Auf zur Probefahrt.
Yes. Mein Lieblingsgefühl.
Gewänds aus, davon wie der Wind. Ich glaube, das Fahrrad funktioniert.
Ja, ich fühle mich jetzt wieder wie ein ganzer Mensch, ey. Das hätte ich echt nicht gedacht.
Sperrst jetzt die Esel wieder an und die Probefahrt lief gut.
Super geil, super geil.
Dann wünsche ich dir immer gute Fahrt.
Oh, danke, Moritz.
Aber du hast das eigentlich alles selber gemacht.
Ja, das stimmt. Aber du hast Mansplaining auf eine gute Art gemacht. So empowernd. Ja, wenn man einen Fisch selber lernt zu fangen, dann weiß man, wie es geht und muss nicht mehr hungern.
Und das heißt, nächstes Mal bist du in der Lage, selber das zu machen?
Ja, ich bin ziemlich zuversichtlich. Ja, ich glaube an mich. Ja.
Ich auch.
Ja. Magst du mir kurz noch zeigen, wie man die Bremsen ein bisschen...
Da wird dann jemand ausverschämt am Ende. Also positives Mansplaining, das heißt bei uns Erste Hilfe Freundeskreis. Und wenn Sie Hilfe brauchen bei irgendwas, dann schreiben Sie gerne meinem Kollegen Moritz Metz und zwar an +1@deutschlandradio.de. Das war's schon wieder fast. Es geht immer schnell rum. Oder fandst du es lang?
Ach was.
Bis dann dein Radioauftritt hier.
Nein, wir hätten ja durchaus noch weitermachen können.
Du hast was Schönes angerichtet, finde ich, Florian, als mein +1 heute. Du hast mich sehr, sehr inspiriert, die eine Sache im Leben zu finden, wo man, also die einem wichtig ist. Aber natürlich machen sich jetzt ganz viele Leute Sorgen wegen ihrer Amalgamfüllung. Ja. Was mache ich denn jetzt, wenn ich noch so ein Ding im Mund habe?
Ja, super. Ja, gut, dass du das ansprichst. Ja, auf jeden Fall muss man das ganz vorsichtig machen. Also, ich habe es ja schon erzählt, 50% von dieser Füllung ist aus Quecksilber und Quecksilber verdampft wahnsinnig leicht. Deswegen ist die allgemeine Empfehlung, lieber nicht rausmachen, weil gerade dann könnte man sich noch vergiften.
Letzte Frage zum Schluss, Florian, was hast du für ein Verhältnis zu deinem Zahnarzt? Oder
oh, ich hatte immer Glück, muss ich sagen, dass ich meine Zahnärztin in der Verwandtschaft hatte erst und dann hatte ich meine Ex-Freundin war Zahnärztin. Ich war jetzt auch lange nicht mehr dort. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch diese lange Arbeit ist mein Verhältnis etwas schwierig. Ich frage mich manchmal, Es wird jetzt sehr ernst. Es gibt eine Studie von der Verbraucherzentrale. Kostenfalle Zahnarzt. Ich frage mich manchmal, was die Behandlungen sind, die notwendig sind, was die Behandlungen sind, die gerechtfertigt sind und vor allen Dingen, was die Kosten sind, die gerechtfertigt sind. Da frage ich mich manchmal, wie steht es da um die Zahnärzteschaft in Deutschland? Wie steht es darum, sagen wir mal, auch eine Prävention zu machen? Das heißt, dass der Patient jetzt gar nicht erst zum Zahnarzt kommen muss und das nicht gleich jedes Loch gebohrt wird.
Du machst mit bei Erste-Hilfe-Freundeskreis und wenn Sie Zahnarzt oder Zahnärztin sind, dann schreiben Sie uns an plus1@deutschlandradio.de und ich mache das. Ja. Ich verbinde euch.
Super.
Ja? Florian, vielen Dank, dass du da warst. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist hier Caro Corneli am Start und wir hören uns dann wieder. Tschüss.
Tschüss, danke.